Corona-Fakten, der Podcast. Führende Corona-Forscher geben zu, dass sie keinen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz eines Virus haben. Schnallen Sie sich an, der Schock wird heftig. Das, was Sie in diesem Podcast erfahren werden, sprengt Ihren Horizont. Die neuesten Informationen haben die Sprengkraft, den größten Betrug an der Menschheit aufzudecken. Nach diesen Informationen sollte jeder Bürger die Leute unterstützen, die für diese wichtigen Informationen gekämpft haben. Es ist endlich raus. Alle führenden Wissenschaftler zu Covid-19, SARS-CoV-2, haben zugegeben, dass die wissenschaftlichen Regeln, um Covid-19 nachzuweisen, nicht erbracht wurden. Aber der Reihe nach. Ich werde Ihnen erklären, was dies bedeutet. Ich bitte Sie, diesen Podcast bis zum Ende anzuhören. Verbreiten Sie diesen Podcast. Die Plandemie müsste durch diese Aussagen mit sofortiger Wirkung beendet sein. Mehr noch, damit müsste die komplette Virologie in Frage gestellt werden. Das Nachweisverfahren der PCR-Tests ist völlig bedeutungslos. Aber in diesem Podcast geht es nicht um den PCR-Test. Deshalb werde ich kurz und knapp die wesentlichen Fakten darüber nennen. Ein PCR-Test kann nicht aussagen, ob der positiv Getestete a. infiziert ist, sprich das Virus in sich trägt, b. krank ist oder ansteckend ist, c. krank werden wird. Er kann lediglich aussagen, ob eine sehr kurze Gensequenz vorhanden ist, dessen Quelle bis heute nicht geklärt ist. Detaillierte Informationen werden in einem anderen Podcast behandelt. Die Frage ist nun, was ist zuerst für die Isolierung, den Nachweis von Viren erforderlich? Wir müssen wissen, woher die RNA stammt, für die die PCR-Tests kalibriert sind. Aus Lehrbüchern oder von führenden Virusforschern wie Luc Montagnier oder Dominic Dwyer wissen wir, dass die Partikelreinigung, das heißt die Trennung eines Objektes von allem, was nicht dieses Objekt ist, wie es zum Beispiel die Nobelpreisträgerin Marie Curie 1898 machte, als sie 100 Milligramm Radiumchlorid durch Extraktion aus Tonnen von Pechblende reinigte, eine wesentliche Voraussetzung ist, um die Existenz eines Virus nachzuweisen und damit zu beweisen, dass die RNA des betreffenden Partikels von einem neuen Virus stammt. Warum das so wichtig ist? Weil die PCR extrem empfindlich ist, das heißt, sie kann selbst kleinste DNA- oder RNA-Stücke nachweisen. Aber sie kann nicht feststellen, woher diese Partikel stammen. Das muss vorher bestimmt werden. Und weil die PCR-Tests auf Gensequenzen kalibriert sind, müssen wir wissen, dass diese Genschnipsel Teil des gesuchten Virus sind. Um das aber zu wissen, muss eine korrekte Isolierung und Reinigung des vermuteten und behaupteten Virus durchgeführt werden. Die Koch'schen Postulate sind die entscheidenden Kriterien, um ein Virus wissenschaftlich nachzuweisen. Vor der Erfindung des Elektronenmikroskops in den 1930er Jahren war es nicht möglich, so kleine Partikel zu sehen, welche den Viren zugeschrieben werden. Mit dem Elektronenmikroskop begann die neue Generation von Virologen, unsaubere Materialien zu untersuchen und behaupteten dann, sie könnten Viren entdecken. Das Problem ist, dass man allein durch das Betrachten eines Teilchens nicht sagen kann, was es ist oder was es tut, ohne die Postulate von Koch zu erfüllen. Eigentlich hat Jakob Henle im Jahr 1840 die als Koch'sche Postulate bekannten Richtlinien oder Bedingungen aufgestellt. Sie beschreiben, wie die Infektion eines angeblichen Erregers wissenschaftlich nachzuweisen ist. Robert Koch behauptete, sie 1882 erneuert zu haben. Er schmückte sich mit fremden Federn. Die Definition. 4 von Robert Koch aufgestellte Forderungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Mikroorganismus als Erreger einer bestimmten Krankheit bezeichnet werden darf. Erstes Koch'sches Postulat. Der Mikroorganismus muss in allen Krankheitsfällen gleicher Symptomatik detektiert werden können, bei gesunden Individuen jedoch nicht. Zweites Koch'sches Postulat. Der Mikroorganismus kann aus dem erkrankten Individuum in eine Reinkultur überführt und kultiviert werden. Isolation. Drittes Koch'sches Postulat. Ein vorher gesundes Individuum zeigt nach Infektion mit dem Mikroorganismus aus der Reinkultur dieselben Symptome wie das, aus dem der Mikroorganismus ursprünglich stammt. Viertes Kochsches Postulat: Der Mikroorganismus kann aus den so infizierten und erkrankten Individuen wieder in eine Reinkultur überführt werden. Die führenden Wissenschaftler geben zu, dass keiner von ihnen ein Virus isoliert hat. Thorsten Engelbrecht und Konstantin Demeter haben die Wissenschaftsteams der einschlägigen Arbeiten, auf die im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 Bezug genommen wird, um den Nachweis gebeten, ob die in ihren In-vitro-Experimenten abgebildeten elektronenmikroskopischen Aufnahmen gereinigte Viren zeigen. Kein einziges Team konnte diese Frage mit Ja beantworten und niemand sagte, dass die Reinigung kein notwendiger Schritt sei. Wir erhielten nur Antworten wie: Nein, wir haben keine elektronenmikroskopische Aufnahme erhalten, die den Grad der Reinigung zeigt. Wir fragten mehrere Studienautoren: Zeigen Ihre elektronenmikroskopische Aufnahmen ein in Reinkultur isoliertes Virus? Folgende Antworten haben wir erhalten: Studie 1, Emergence of a novel human coronavirus threatening human health, Nature Medicine, März 2020. Antwortender Autor Malik Peiris am 12. Mai 2020. Antwort: Das Bild ist das aus einer infizierten Zelle austretende Virus. Es ist kein gereinigtes Virus. Studie 2. Identification of coronavirus isolated from a patient in Korea with COVID-19, Februar 2020. Antwortender Autor Myung Guk Han am 6. Mai 2020. Antwort: Wir konnten den Grad der Reinigung nicht abschätzen, weil wir das in Zellen gezüchtete Virus nicht reinigen und konzentrieren. Studie 3. Virus isolation from the first patient with SARS-CoV-2 in Korea. Journal of Korean Medical Science, 24. Februar 2020. Antwortender Autor Wan Byung Park am 19. März 2020. Antwort: Wir haben keine elektronenmikroskopische Aufnahme erhalten, die den Grad der Reinigung zeigt. Studie 4. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. New England Journal of Medicine, 20. Februar 2020. Antwortender Autor Wenyi Tan am 18. März 2020. Antwort: Wir zeigen ein Bild von sedimentierten Viruspartikeln, nicht von gereinigten. Anmerkung: Bei dieser Publikation hätte es der Nachfrage nicht bedurft. Die Autoren geben in ihrer Studie offen zu: Unsere Studie erfüllt nicht die Postulate von Koch. Hinsichtlich der erwähnten Arbeiten ist klar, dass das, was in den elektronenmikroskopischen Aufnahmen gezeigt wird, das Endergebnis des Experimentes ist. Das heißt, es gibt kein anderes Ergebnis, aus dem sie elektronenmikroskopische Aufnahmen hätten herstellen können. Das heißt, wenn die Autoren dieser Studien zugeben, dass ihre veröffentlichten Aufnahmen keine gereinigten Partikel zeigen, dann besitzen sie definitiv keine gereinigten Partikel, von denen behauptet wird, dass sie viral sind. In diesem Zusammenhang muss angemerkt werden, dass einige Forscher in ihren Arbeiten den Begriff Isolierung verwenden, aber die darin beschriebenen Verfahren stellen keinen ordnungsgemäßen Isolierungs- oder Reinigungsprozess dar. Folglich wird in diesem Zusammenhang der Begriff Isolierung missbräuchlich verwendet. So räumen die Autoren von 4 der wichtigsten veröffentlichten Arbeiten, in denen die Entdeckung eines neuen Coronavirus behauptet wird, ein, dass sie keinen Beweis dafür hatten, dass der Ursprung des Virusgenoms aus virenähnlichen Partikeln oder Zelltrümmern, rein oder unrein, oder andere Partikel jeglicher Art waren. Mit anderen Worten, die Existenz der SARS-CoV-2-RNA beruht nur auf Glauben, nicht auf Tatsachen. Thorsten Engelbrecht und Konstantin Demeter haben Dr. Charles Kalischer kontaktiert, der ein erfahrener Virologe ist. Im Jahr 2001 veröffentlichte Science ein leidenschaftliches Plädoyer an die jüngere Generation von mehreren altgedienten Virologen, unter ihnen Dr. Charles Kalischer. Moderne Virusnachweismethoden wie die geschmeidige Polymerase-Kettenreaktion sagen wenig oder nichts darüber aus, wie sich ein Virus vermehrt, welche Tiere es in sich tragen oder wie es Menschen krank macht. Es ist, als ob man versucht zu sagen, ob jemand Mundgeruch hat, indem man auf seinen Fingerabdruck schaut. Aus diesem Grund fragten die beiden Dr. Kellischer, ob er ein einziges Papier kennt, in dem SARS-CoV-2 isoliert und schließlich wirklich gereinigt wurde. Seine Antwort: Ich kenne keine solche Publikation. Ich habe nach einer solchen Publikation gesucht. Was bedeutet das? Kurz gesagt, kein einziges Kochsches Postulat wurde eingehalten. Das bedeutet, dass man nicht schlussfolgern kann, dass die RNA-Gensequenzen, die die Wissenschaftler aus den erwähnten In-vitro-Versuchen verwenden und für die die PCR-Tests ja schließlich kalibriert werden, zu einem bestimmten Virus, in diesem Fall SARS-CoV-2, gehören. Darüber hinaus gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass diese RNA-Sequenzen der Erreger des sogenannten Covid-19 sind. Um auf die eine oder andere Weise, das heißt über die Virusisolierung und Reinigung hinaus, einen Kausalzusammenhang herzustellen, wäre es absolut notwendig gewesen, ein Experiment durchzuführen, das die vier Kochschen Postulate erfüllt. Doch ein solches Experiment gibt es nicht, wie Emery Devereaux und Rosemary Fry kürzlich für Off Guardian aufzeigten. Die Notwendigkeit, diese Postulate bezüglich SARS-CoV-2 zu erfüllen, zeigt sich daran, dass versucht wurde, sie zu erfüllen. Aber selbst Forscher, die behaupten, dies getan zu haben, waren in Wirklichkeit nicht erfolgreich. Die Publikation in Nature, The Pathogenicity of SARS-CoV-2 in HACE2 Transgenic Mice, erfüllt ebenfalls keine der Kochschen Postulate. Ein Beispiel dafür ist eine Studie, die am 7. Mai in Nature veröffentlicht wurde. Diese Studie hat neben anderen Verfahren, die die Studie ungültig machen, keines der Postulate erfüllt. So wiesen die angeblich infizierten Labormäuse keine relevanten klinischen Symptome auf, die eindeutig auf eine Lungenentzündung zurückzuführen sind, die gemäß dem dritten Postulat eigentlich auftreten müsste, wenn dort tatsächlich ein gefährliches und potenziell tödliches Virus am Werk wäre. Und die leichten Borsten und der Gewichtsverlust, die vorübergehend bei den Tieren beobachtet wurden, sind vernachlässigbar. Nicht nur, weil sie durch den Eingriff selbst verursacht worden sein könnten, sondern auch, weil sich das Gewicht wieder normalisierte. Auch ist kein Tier gestorben, außer denen, die sie zur Durchführung der Autopsien getötet haben. Und vergessen wir nicht, diese Experimente hätten vor der Entwicklung eines Tests durchgeführt werden müssen, was nicht der Fall ist. Dieser Wissenschaftsbetrug durch Professor Drosten wird von einer Vielzahl der Fachwelt ignoriert. Keiner der führenden deutschen Vertreter der offiziellen Theorie zu SARS-CoV-2, Covid-19, konnte die Frage beantworten, wie sie sich sicher sein können, ohne ein gereinigtes Virus zu haben, dass die RNA-Gensequenzen dieser Partikel zu einem bestimmten neuen Virus gehören. Thorsten Engelbrecht und Konstantin Demeter haben die führenden deutschen Vertreter der offiziellen Theorie zu SARS-CoV-2, Covid-19, dazu gehören das Robert-Koch-Institut, RKI, Alexander S. Kikulé von der Universität Halle, Hartmut Hengel und Ralf Bartenschlager von der Deutschen Gesellschaft für Virologie, Thomas Löscher, Ulrich Dirnagel von der Charité Berlin und Georg Bornkamm, Virologe und emeritierter Professor am Helmholtz-Zentrum München, folgende Frage gestellt. Wenn die Partikel, die angeblich SARS-CoV-2 sein sollen, nicht gereinigt wurden, wie wollen Sie dann sicher sein, dass die RNA-Gensequenzen dieser Partikel zu einem bestimmten neuen Virus gehören? Vor allem dann, wenn bekannt ist, dass Substanzen wie Antibiotika, die bei den In-vitro-Experimenten zum Virusnachweis in die Reagenzgläser gegeben werden, die Zellkultur so stressen können, dass neue Gensequenzen gebildet werden, die vorher nicht nachweisbar waren. Ein Aspekt, auf den die Nobelpreisträgerin Barbara McClintock bereits 1983 in ihrer Nobelpreisvorlesung hingewiesen hat. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass wir schließlich die Charité, den Arbeitgeber von Christian Drosten, Deutschlands einflussreichstem Virologen in Bezug auf Covid-19, Berater der deutschen Regierung und Mitentwickler des PCR-Tests, der als erster von der WHO weltweit akzeptiert wurde, obwohl dieser zu keinem Zeitpunkt validiert war, für die Beantwortung von Fragen zu diesem Thema gewinnen konnten. Allerdings haben wir erst am 18. Juni 2020, nach Monaten der Nichtbeantwortung, Antworten erhalten. Letztendlich war dies nur mit Hilfe der Berliner Anwältin Viviane Fischer zu bewerkstelligen. Zu unserer Frage hat sich die Charité davon überzeugt, dass eine entsprechende Partikelreinigung durchgeführt wurde, räumt die Charité ein, dass sie keine gereinigten Partikel verwendet hat. Und obwohl sie behaupten, dass die Virologen der Charité sicher sind, dass sie auf das Virus testen, stellen sie in ihrer Publikation fest, die RNA wurde aus klinischen Proben mit dem Magna Pure 96 System und aus Zellkulturüberständen mit dem viralen RNA Minikit extrahiert. Das heißt, sie nahmen einfach an, die RNA sei viral. Es ist aber noch viel schlimmer. Der Test der Charité wurde vor der ersten Veröffentlichung der Chinesen erstellt. Es standen also noch keinerlei klinische Daten zur Verfügung, um überhaupt einen Test entwickeln zu können. Dieses Handeln ist gut dokumentiert und führte bereits zu mehrfachen Anzeigen. Andere Autoren waren so ehrlich zuzugeben, dass sie nicht die Koch'schen Postulate eingehalten haben. In der Publikation vom 24. Januar 2020, Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China, geben die Autoren ganz offen zu, wir haben keinen Test zum Nachweis eines infektiösen Virus im Blut durchgeführt. Damit sind auch hier keineswegs die Koch'schen Postulate erfüllt. Für eine umfangreiche Analyse zu den Publikationen und weiteren Studien zu Covid-19 empfehle ich die gigantische Zusammenfassung von David Crowe, Flaws in Coronavirus Pandemic Theory. Diese Arbeit wird stetig durch die neuesten Erkenntnisse erweitert. Sie bietet eine der umfassendsten Analysen, die es bisher gibt. Dr. Andrew Kaufman, der unter anderem einen Bachelor of Science in Biology am MIT hat, analysierte ebenfalls die Studien zu SARS. Dr. Kaufman beschäftigte sich nicht nur mit den Publikationen des neuen Coronavirus SARS-CoV-2, sondern auch mit seinem Vorgänger aus 2003, SARS-CoV-1. Er erkannte, dass nicht nur SARS-CoV-2 nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist, sondern bemerkte, dass die gleichen Fehler ebenfalls beim behaupteten Virus SARS-CoV-1 gemacht wurden. Um es mit wenigen Worten auszudrücken, für alle Publikationen wurden weder die Koch'schen Postulate angehalten, noch die Postulate nach River, welche als modifizierte Postulate gelten. Ergo, kein einziger wissenschaftlicher Nachweis für ein pathogenes Virus. Wer sich die detaillierte Analyse der Fachliteratur zum SARS-CoV-1 ansehen möchte, den verweise ich auf den Artikel zu diesem Podcast. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass Dr. Andrew Kaufman nach eingehender Analyse zu demselben Ergebnis kommt, wie es auch bei den anderen der Fall war. Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis für ein pathogenes Virus. Gerüchte und Lügen haben eine Pandemie erzeugt, obwohl keine Beweise vorlagen. Mein Appell an Sie ist folgender. Die Beweislast ist so niederschmetternd, dass damit die Pandemie von einem Tag auf den anderen zu Ende sein müsste. Damit dieser Spuk vorbei sein kann und die Fehldeutung der Virologie endlich aufgedeckt wird, fordern Sie, dass endlich die notwendigen Kontrollexperimente durchgeführt werden, die ein für alle Mal Licht ins Dunkle bringen und aufzeigen werden, dass die behaupteten Viren eine Fehldeutung sind. Denn in Wirklichkeit töten sie unbemerkt und unbewusst Gewebe und Zellen im Labor durch Verhungern und Vergiften. Bleiben Sie skeptisch.